Voll Leben, der Podcast von Empower Station. Hallo miteinander. Jetzt wird es uns gerade schwerfallen als Schweizer. Wir müssen wechseln auf Hochdeutsch, weil wir haben einen Gast da, Maxim. Und natürlich auch die Jasmin im Studio. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo zusammen.
Hallo, Maxim, magst du dich kurz vorstellen?
Gerne, und ich darf dich auch ganz liebevoll gleich richtigstellen. Ich heiße Maximiliane.
Ah.
Und Maxim ist auch eine wunderschöne Form meines Namens, aber meine ist praktisch Maximiliane.
Genau. Maximiliane.
Mit Nachnamen Auerswald. Ich bin 32 Jahre alt, lebe mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern im schönen Südschweden. Und darf zusammen mit meinem Mann Martin Auerswald eine Gesundheitsplattform namens schnell-einfach-gesund.de betreiben.
Sehr schön. Jasmin müssen wir nicht vorstellen, die
genau,
kennen wir.
Genau, ich bin auch hier. Hallo zusammen.
Das Thema heute eher ein schweres Thema. Es geht um Psychose und der Titel, haben wir gesagt, jetzt muss ich nochmal überlegen.
Endstation Psychose.
Genau, Endstation Psychose. Und ganz spannend, bei dir war das ja auch Thema. Also du hattest eine Psychose. Was ist denn genau eine Psychose? Was muss ich mir darunter vorstellen? Das klingt schon mal nach einem sehr großen Begriff, wenn man nicht damit zu tun hat, kein Bild davon habe.
Das kann ich sehr gerne erklären. Und zwar, ich denke, die meisten Menschen werden den Begriff Psychose im Zusammenhang mit dem Thema Drogenmissbrauch kennen. Also wenn ihr mal an diese große Festlichkeit in Zürich denkt, die jedes Jahr stattfindet. Ja,
Street Parade.
Genau. Da trifft man schon mal den ein oder anderen sehr, sehr ekstatischen Menschen, der vielleicht auch etwas zu sehr an die Verbundenheit und Liebe und Einssein der Welt glaubt. Ja. Und in diesem Kontext hat man natürlich immer noch diesen Filter, hey Mensch, mir ist bewusst, die Person hat bewusstseinserweiternde Substanzen genommen, die ist jetzt gerade nicht sie selbst. Und ich glaube, das ist auch schon mal ein wichtiges Hauptkernmerkmal einer Psychose. Und zwar, der Mensch ist sozusagen nicht in seinen normalen psychischen Gebilden oder Gefilden unterwegs, sondern er ist eben über der Norm. Was heißt jetzt über der Norm? Als Nicht-Betroffene könnt ihr euch das so vorstellen, das Gehirn ist übermäßig aktiv und sorgt dafür, dass wirklich ständig Neuronen abgefeuert werden, was dazu führt, dass Verbindungen hergestellt werden, wo in einem normalen Alltagsbewusstsein gar keine Verbindungen bestehen. Ich gebe euch da gerne mal ein konkretes Beispiel, um das ein bisschen plastischer zu machen. Mhm. Wenn du als nicht psychotischer Mensch an einem schönen Frühlingstag durch Zürich spazierst, vielleicht am Seeufer entlang, dann wirst du einfach nur eine schöne Umgebung sehen, wirst vor allem dich und deine eigene Befindlichkeit wahrnehmen und wirst die Menschen um dich herum vielleicht fast ähnlich wie Statisten in einem Film erleben. Mhm. Wenn du dann allerdings jemanden triffst, den du kennst, dann wird dir dieser Mensch natürlich verständlicherweise aufgrund eurer gemeinsamen Historie bekannt vorkommen und es werden noch mehr Informationen in deinem Bewusstsein treten. Mhm. Wenn du in einem psychotischen Zustand an einem schönen Frühlingstag durch Zürich am Seeufer entlang spazierst, kann es passieren, dass du wirklich in jedem Blatt, in jeder Blume, in jedem Zwinkern, in jedem Lächeln, in jedem Hund eine tiefere Bedeutung siehst. Mhm. Und ja, das ist überfordernd.
Okay.
Du bist dann praktisch von vorne bis hinten überflutet mit Eindrücken, denen du auch zeitgleich sozusagen simultan immer wieder Bedeutung gibst. Und du bist praktisch gar nicht mehr in diesem Alltagsmodus, dass du separieren kannst, das ist jetzt mal akut relevant, Stichwort Grundbedürfnisse, und das ist jetzt praktisch optional. Natürlich kann auch ein alltagsbewusster Mensch eine schöne Blume bewundern und inhalten und an der schnuppern. Mhm. Fällt dann vielleicht so unter die Kategorie Achtsamkeit. Bei einem psychotischen Mensch ist das leider kein freiwillig erzeugter Prozess mehr, den er bewusst angeht, sondern es stürmt sozusagen auf dich als Person ein. Und das führt auch dazu, dass sämtliche Körperempfindungen, also ich meine jetzt wirklich ganz konkret Geschmäcker, Gerüche, auch sensorische Berührungen, zum Beispiel auch der Wind und so, es wirkt alles extrem stimulierend auf dich. Mhm. Und das ist kaum zu ertragen. Und jetzt denken sich vielleicht die ein oder anderen Zuhörer, die vielleicht auch schon ein bisschen mehr mit Drogen experimentiert haben als jetzt ich, das ist doch eigentlich ganz geil. Ja, vielleicht ist das ganz geil für ein oder zwei Stunden.
Ja.
Wenn du dann aber praktisch 2-3 Tage nicht mehr schlafen kannst, weil diese Erregung auch nicht mehr abflacht, dann wird das ganz schnell sehr, sehr, sehr gefährlich. Und jetzt möchte ich gerne noch auf eine Randerscheinung eingehen, die, denke ich, auch vielen Menschen aus dem Thema Kriegskontext bekannt ist. Und zwar ist es ja so, wenn Menschen, zum Beispiel Soldaten an der Front, über mehrere Tage gar nicht mehr schlafen, werden auch diese manisch oder psychotisch. Woran liegt das? Wir Menschen brauchen schlicht und ergreifend unsere x Stunden Schlaf, um uns wieder zu sortieren und sozusagen mit einem frisch strukturierten Alltagsbewusstsein in den nächsten Tag zu starten. Wenn das wegfällt, steigert sich die Manie oder Psychose immer weiter. Es ist wie eine Abwärtsspirale. Eine selbstverstärkende Abwärtsspirale. Und da braucht man jetzt kein Hellseher sein, um zu sehen, was kann da alles Schlimmes passieren. Es können Unfälle passieren. Es können wirklich einfach schlimme Dinge passieren. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass der Mensch manisch oder psychotisch ist, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser Mensch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kaum oder nur noch sehr wenig oder im schlimmsten Fall gar nicht zum Schlafen kommt.
Ja. Also die Psychohygiene, die fehlt komplett, oder?
Genau.
Ja. Und ich meine, früher, vielleicht heute noch, macht man ja auch Schlafentzug, nimmt man als Foltermethode. Das heißt eben, es macht was, es dekonstruiert eigentlich dein Bewusstsein, oder?
Genau.
Auf eine gewisse Weise. Das heißt, du hattest viele Gedanken, viele Sinneswahrnehmungen, auch viele Gefühle, also eigentlich auf allen Ebenen die totale Überforderung.
Total. Und um es vielleicht noch ein bisschen anschaulicher für euch Zuhörer zu machen, konkret meine erste Psychose habe ich während meiner ersten Midsommersaison in Skandinavien erlebt. Jetzt wird der ein oder andere aufhören. Ja, Midsommer, was bedeutet das? Das bedeutet, die Nacht wird zum Tag im Norden Europas. Geht im Sommer die Sonne schlicht und ergreifend nicht mehr unter, sondern bleibt immer noch so leicht am Horizont zu erkennen. Es wird nicht mehr dunkel. Und dazu kam noch, die Natur explodiert. Also wirklich, es kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man nicht selber schon mal einen skandinavischen Sommer erlebt hat. Auch für jemanden, der sehr, sehr fest mit beiden Beinen auf dem Boden steht, ist ein skandinavischer Sommer ein stimulierendes Erlebnis.
Ja.
Ja. Und ich hatte meine erste Psychose wirklich während eines skandinavischen Sommers, konkret in Nordnorwegen. Das war für mich auch bis dato der nördlichste Punkt, an dem ich je in meinem Leben war. Und vielleicht auch einfach mal, um die unausgesprochene Frage vorwegzunehmen, das geschah komplett ohne Substanzeinfluss. Also ich habe weder Drogen noch Alkohol missbraucht, dass man sagt, Mensch, der Mensch hat vielleicht auch ein Stück weit durch eigenes Fehlverhalten den unguten Zustand begünstigt.
Haben wir auch überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und das ist ja
finde ich aber eine wichtige Frage.
Mega wichtig, ja, definitiv. Ich habe jetzt nur gerade mich nochmal zurückversetzt. Ich war mal auf einem Kreuzfahrtschiff als Trainerin in Norwegen unterwegs und da war das auch, die Sonne ging nie unter. Und das war ganz eindrücklich, weil der stärkste externe Faktor ist ja Licht für uns und unseren Biorhythmus. Und das war so komisch, weil ich war einerseits todmüde und gleichzeitig konnte ich nicht wirklich schlafen, eben weil die Sonne schon wieder kam. Es war immer so Sunset-Feeling und dann kam sie gleich wieder. Und das heißt, das hat das ziemlich sicher einfach wie auch noch verstärkt, oder? Zusätzlich zu allem.
Mit großer Sicherheit hat es das verstärkt. Und man könnte vielleicht sogar fast so weit gehen. Vielleicht war auch damals dieser erste Midsommer ohne Sicherheitsvorkehrungen wie Schlafmaske, Verdunkelungsvorhänge. Vielleicht war auch das wirklich für mich persönlich der Kippmoment. Natürlich stellt man sich auch als Betroffene die Frage, hätte ich das irgendwie verhindern können? Weil, das möchte ich auch an der Stelle mal in aller Deutlichkeit sagen, auch für alle, die das selber betrifft, ich glaube, man kann sich als Außenstehender nicht vorstellen, wie massiv der Schaden ist, der durch eine Psychose im eigenen Selbst entsteht. Du fühlst dich komplett defragmentiert, auch wenn dann mit Hilfe von Medikamenten, das ich nenne es jetzt mal herunterholen, gelingt. Es bleibt eine zutiefst sitzende Verunsicherung. Wer bin ich? Was bin ich? Was ist wahr? Wer ist wahr? Was ist wirklich? Es ist praktisch wie ein Sprung aus dem Flugzeug, aber eben ohne Fallschirm. Du knallst dann im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden.
Ja. Hattest du auch Momente, wo man dir erzählt hat, was du vielleicht gesagt oder getan hast und du hattest keine Ahnung mehr, dass das so war? Oder?
Definitiv. Ich muss aber sagen, und ich glaube nicht, dass das normal ist, das ist einfach jetzt nur meine persönliche Erfahrung, ich kann mich auch selber noch an erstaunlich viel erinnern. Und was mir dann schon in der anschließenden Behandlung und Versorgung gespiegelt wurde, ist, dass das eher untypisch ist. Also dass es wohl typischer wäre, wenn man dann noch mehr sogenannte Blackouts hat.
Meine Frage so grundsätzlich, wenn ich jetzt das höre, ich nehme an, da ist ja eine Vorgeschichte, weil ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder, der in Norden hochgeht, einfach gleich eine Manie bekommt.
Da hat man sonst ein Problem in Norwegen so ein und Schweden.
Nicht mehr in Urlaub nach Schweden. Was ist da an Vorgeschichte? Ist das etwas, das vererbt wird, oder ist das wirklich etwas, das einfach passiert, über die Zeit kumuliert und dann einfach irgendwann so einen Auslöser braucht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Da muss man wirklich mal klipp und klar sagen, man weiß noch ganz, ganz vieles nicht darüber. Also ja, Genetik scheint eine Rolle zu spielen, aber eben auch, ich nenne jetzt mal das Überthema Komplextraumatisierung scheint ein Riesenfaktor in dem ganzen Themenpool zu sein. Und was es leider sehr schwierig macht, also was sozusagen ein einfacherer Grund ist, durch den Psychosen ausgelöst werden können, ist ganz klassisch der Drogenmissbrauch oder auch Alkoholmissbrauch, wenn wir jetzt an Substanzen wie jetzt zum Beispiel Absinth oder so denken. Also ich rede jetzt nicht von dem Gläschen Sekt zum Geburtstag, sondern wirklich eine halbe Flasche Absinth. Ja? Das ist eigentlich so das klassische Einfallstor. Und was man auch ganz klar sagen muss, wenn es Menschen gibt, die, wie soll ich denn sagen, sehr, ich kenne jetzt leider den Fachbegriff dafür nicht, aber sehr spiritistisch unterwegs sind. Also ihr wisst vielleicht, was ich meine. Es gibt ja Menschen, die durchaus an so okkulten Methoden wie Gläserrücken, irgendwas Rücken interessiert sind. Ja, da kann man ja schon sagen, Mensch, da ist vielleicht so schon eine ganz grundsätzliche menschliche Neugier von der Person da und schon auch dieser Wunsch, mehr in Phänomene hineininterpretieren zu dürfen. Sonst wäre man ja sozusagen gar nicht anfällig dafür.
Ja.
Ich glaube, ihr könnt mir folgen, oder? Also es gibt, denke ich, sowohl, ich nenne es jetzt mal verhaltens- oder charakterbasierte Faktoren, als auch Genetik, als auch einfach schlicht und ergreifend Lifestyle, also Stichwort Substanzmissbrauch. Und dann gibt es eben noch die ganz, ganz große unsichtbare Druckstelle, die ich jetzt eigentlich gerne in den Fokus rücken möchte, auch im Gespräch, und zwar Komplextrauma. Komplextrauma war nämlich für mich sprichwörtlich 30 Jahre lang der rosa Elefant im Raum, von dem ich nicht wusste, dass ein rosa Elefant im Raum ist. Und aufgrund meinem, wie soll ich das sagen, meines eigenen Progresses weiß ich jetzt eben, oh wow, das war nichts, was aus dem Nichts kam, auch wenn es sich damals für mich so angefühlt hat. Aber es hat eine lange Vorlaufgeschichte. Ich will aber dazu sagen, dass mir das mit 30 schlicht und ergreifend nicht bewusst war. Für mich kam das aus dem Nichts.
Wann war die erste Psyche? Mit 30?
Mit 30, genau. Also vor zwei Jahren im Sommer.
Ja.
Und das ist ja beim komplexen Traumata genau der Clou, oder? Weil du häufig quasi den Elefanten so dicht vor der Nase hast, dass du den auf keinen Fall sehen kannst. Das ist das Normal, das man kennt, oder? So. Und dass das dann eigentlich gefühlt aufploppt aus dem Nichts. Und das ist ja ganz spannend, dass wir, wenn wir genauer hinschauen, bei vielen gesundheitlichen Themen ist das nicht aus dem Nichts, außer es war ein Unfall, oder? So. Dass sich das über Jahre hinweg entwickelt. Und das ist ja aber auch nicht die Brille der Schulmedizin. Und darum sagt sie ja dann einfach, es kommt aus dem Nichts.
Genau.
Ja.
Und vielleicht auch für alle, die sich jetzt fragen, komplex was, können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz definieren, was ist mit Komplextrauma gemeint? Mit dem Begriff Trauma verbinden die allermeisten Menschen Akuttraumen, die zum Beispiel durch Missbrauch oder auch Kriegserlebnisse entstehen können. Also viele Menschen denken da an die zutiefst traumatisierten Soldaten, die aus dem Vietnam heimgekehrt sind. Das ist so das Bild, was ganz vielen Menschen im Kopf rumschwirrt, wo man wirklich sagt, heftiger externer Auslöser, verständlicherweise heftige interne Reaktion auf die Geschehnisse. Ja? Bei Komplextrauma ist das Ganze etwas unspektakulärer. Da geht es wirklich darum, es sind, sage ich mal, in verschiedenen Entwicklungsstadien im Leben bestimmte Grundbedürfnisse nicht oder nur unzureichend erfüllt worden. Und daraus resultiert dann, dass der Mensch zwar scheinbar immer noch funktional agiert, also kann Verbindungen zu anderen Menschen knüpfen, kann arbeiten, kann vielleicht auch ein gewisses Maß an Erfolg abbilden, ja. Aber ist eigentlich nur, wie soll ich sagen, also nur in einer gewissen Anteiligkeit lebendig, ist nicht komplett inkarniert, also nicht komplett bewusst da in seinem Körper und fähig, lebendig am Leben teilzunehmen, sondern eher in einer Art Überlebensmodus. Und das ist eben das, was mit diesem unspektakulären Begriff Entwicklungstrauma oder Komplextrauma gemeint ist. Also nicht, dass als Kind sozusagen der Himmel über einem eingestürzt ist und man dann verständlicherweise Narben zurückträgt, sondern eher die Akkumulation verschiedenster kleiner Ereignisse, die einfach zu einer bestimmten, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Fehlbildung geführt hat. Und Fehlbildung ist eigentlich ein blödes Wort, aber ich finde, für mich selber trifft es das am besten. Aber vielleicht habt ihr da auch bessere Begrifflichkeiten.
Ja, also ich glaube, dass das
Spannende ist. Abweichung vom Norm wahrscheinlich, also was auch Norm immer bedeuten soll. Aber
Ja, das Spannende ist, es passiert völlig unsichtbar, oder? Also es ist nicht greifbar auch häufig, oder? Weil es nicht dieses eine Drama gab, wo allen klar ist, das muss jetzt sehr, sehr einschneidend sein. Und wir wissen ja, es gibt dieses schöne Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein. Ja? Also ein kleiner Tropfen, aber halt millionenfach getropft, gibt auch das eine ziemliche Auswirkung. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild dafür, oder?
Das trifft sehr gut.
Aber die meisten sehen nur den Tropfen. Und sagen, das ist ja so ein kleiner Tropfen jetzt. Also ja, oder? Woher soll denn jetzt da irgendwie eine Kraft kommen? Ich glaube, das ist schon so auch die Schwierigkeit, das zu erkennen. Vor allem, wenn es schon gefühlt seit immer tropft.
Genau, und um das jetzt vielleicht nicht auf so einer abstrakten Ebene zu lassen, mit der dann ganz viele Menschen wieder nichts anfangen können, ich würde es jetzt gern einfach, weil ich das kann und darf, aufgrund meiner eigenen Person herunterbrechen. Was soll das denn eigentlich konkret heißen? Bei mir heißt das Folgendes: Ich bin in einem eher stressigen Umfeld groß geworden, also im Kontext eines gastronomischen Betriebs. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, von klein auf war es so, meine Familie hat sozusagen über dem hauseigenen Betrieb gelebt. Das Leben hat im Betrieb stattgefunden und war auch stets aufs Engste verknüpft. Es war auch völlig normal, von klein auf relativ viel da daheim mitzuwirken. Also sei es konkret im einfach Tagesgeschäft oder dann vielleicht auch einfach ums Haus rum, um da irgendwie für Sauberkeit und schönes Erscheinungsbild zu sorgen. Ja? Also um es vielleicht mal deutlicher zu machen, als ich dann so in der Grundschule und Gymnasialzeit erste Freundschaften geknüpft habe zu Menschen, die in einem reinen Privathaushalt groß geworden sind. Und ich muss bis heute lachen, wenn ich an meinen ersten Freund und heutigen Mann Martin denke, wo dann praktisch schon gemosert wurde, wenn man mal die Spülmaschine einräumen muss. Und ich habe mir gedacht, hey Leute, das, was ihr hier erlebt, das ist für mich nicht nur Kindergeburtstag, das ist tiefenentspannter Urlaub. Und so, okay, und dann erstmal so diese Realisation, okay, vielleicht habe ich wirklich ein bisschen ironisch, mehr gearbeitet als so das Durchschnittskind. Und das meine ich jetzt auch nicht anklagend, ich meine es einfach nur, wie es war. Also es war wirklich von klein auf viel Betriebsamkeit da, auch viel Druck irgendwo durch einfach finanzielle Grundlagen in der Familie und auch so ein Verständnis von, hey, die eigenen Bedürfnisse, die sind schön und gut, aber im Zweifel geht das Bedürfnis des Gastes immer vor. Und du hast auch nach außen wirklich eine Funktion zu erfüllen, und zwar einfach ein höflicher, freundlicher Mensch zu sein, der sich auch unter keinsten Umständen anmerken lässt, wenn ihm oder was jetzt gegen den Kragen oder gegen den Strich geht. Und das sind für mich sozusagen so Grundgegebenheiten, wo ich einfach sagen muss, das war mir auch viele, viele Jahre gar nicht bewusst, dass da schon ein anderes Verstehen von, wie reagiere ich auf Leben und Welt eingetreten ist, als jetzt zum Beispiel bei einem Kind, das mit im Büro arbeitenden Eltern lebt, wo dann vielleicht einfach die Arbeit so ein Stück weit auch getrennter vom privaten Leben ist. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht im Sinne von, dass jemand, der ein anderes Setup hatte, dann nicht komplex traumatisiert werden kann. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte es einfach nur von dieser abstrakten Ebene runterbrechen und so ein bisschen, okay, woher kann sowas kommen?
Und es ist ja vielleicht noch ganz, ganz wichtig, wir sprechen jetzt ja von einem Kind, das keine gefestigte Persönlichkeit hat. Wenn ich als erwachsener Mensch sage, ich bin in einem solchen Betrieb, ich mache das bewusst aus Gastfreundschaft, einen Kern, ein Selbst, das gefestigt ist, dann kann ich das ja ganz anders handeln. Also das Problem ist ja, dass ich in der Entwicklung bin als Kind, dass ich das alles erst entwickeln darf und lernen muss. Ich habe Bedürfnisse, andere haben Bedürfnisse. Beides ist wichtig. Wie kann ich das lernen zu handeln? Wie darf ich mich stabilisieren und so weiter? Und das fällt ja dann weg, oder? Also das muss man vielleicht auch noch sagen.
Das hast du super ergänzt. Danke dafür, Jasmin. Und ich glaube auch, da gibt es Tendenzen, die sind bestimmt charakterlich, aber auch strukturell aufgrund des Umfeldes bedingt. Und zwar, ich glaube, es gibt schon so dieses, reagiert man auf so ein Umfeld vielleicht auch eher mit Rebellion oder Ablehnung oder mit Überanpassung. Und einfach, um es jetzt wieder konkret auf mich herunterzubrechen, bei mir war es ganz klar die Überanpassung. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Little Miss Perfect, hatte mein 1er Abitur, hatte immer Topnoten. Bei mir war praktisch nach außen hin immer alles picobello. Und ich habe auch wirklich 30 Jahre lang in der Illusion gelebt, dass ich nur wenig oder kaum Bedürfnisse habe. Mhm. Und ich möchte an der Stelle mal festhalten, dass mir das jetzt 2 Jahre später sonnenklar ist, dass das nicht der Wahrheit entsprochen hat und auch gar nicht der Wahrheit entsprechen darf. Mhm. Weil wir sind nicht ohne Grund hier auf Erden einfach als Menschen mit einfach Sorgen und Ängsten, mit Bedürfnissen, auch mit einfach Neigungen und Vorlieben, ja, und das darf alles Platz haben. Mhm. Aber einfach nur nochmal, dass man das vielleicht auch ein bisschen einschätzen kann. Für mich war wirklich so, okay, mit mir passt ja alles, mir geht's gut. Ich hatte auch funktionale Beziehungen oder halt auch Erfolg im Außen. Mhm. Für mich war auch, so dumm, wie es jetzt klingen mag, nie ein äußerer Anlass, dass ich mir so gedacht hätte, ich muss da jetzt genauer hinschauen, es ist doch alles in Ordnung. Mhm. Und darüber hinaus, mein Umfeld, würde, denke ich, sogar so weit gehen zu sagen, da war nicht nur alles in Ordnung, das sah nach außen hin alles ganz schön top aus.
Und das ist ja wieder das Perfide. Also je mehr man dann gut funktioniert, umso unsichtbarer wird die Geschichte dahinter und dann irgendwann auch für einen selber. Total. Und selbst wenn man es irgendwann vielleicht ein bisschen realisiert, dann denken die im Außen, hat die jetzt einen Knall, was geht da
oder
ab?
Was oder was übertreibt die denn so? Ja. Wir waren doch da oder auch zum Beispiel bei uns jetzt in diesem gastronomischen Kontext. Mensch, wir kennen die Frau ja schon, seitdem sie ein kleiner Pups ist. So, da war doch immer alles prima. Mhm. Und es geht ja auch nicht darum, Schuld zu verteilen. Es geht einfach nur darum zu verstehen, wie Jasmin gerade toll erklärt hat, so ein kleiner Mensch kann sich noch nicht abgrenzen und kann noch nicht einordnen. Und wenn viel Stress im Außen ist, ist es eben gar nicht unüblich, dass ein kleiner Mensch sagt, Mensch, ich nehme diesen Stress zu mir. Mhm. So nach dem Motto, Welt um mich herum sieht irgendwie überfordernd aus, muss ja an mir liegen. Mhm. Als erwachsener Mensch kann man sagen, ist natürlich Quatsch, liegt ja nicht an dir. Mhm. Aber als kleiner Mensch denkst du, an wem soll es denn liegen, wenn nicht an mir? Und dann leitest du als kleiner Mensch daraus ab, wie kann ich das bestmöglich bewältigen? Und auch da, mir geht es nicht darum zu sagen, gewisse Strategien sind besser oder schlechter als andere, überhaupt nicht. Mir geht es nur um eines, was ich schon allen Strategien gemein zusprechen würde, ist, sie dämpfen und mindern Lebendigkeit. Ja. Weil egal, ob ich ein überaus geprägtes Rebellionsbedürfnis habe oder eine übergeprägte Überanpassung, beides wird dazu führen, dass ich meine komplexe Persönlichkeit in all ihren Facetten nicht lebendig leben können werde.
Ja. Und das ist vielleicht ganz wichtig, das wäre der Hinweis oder die Frage, die man sich vielleicht auch als Hörer oder Hörerin stellen darf. Sind meine Muster funktional? Ja, wahrscheinlich schon, das ist das Perfide. Dass es funktioniert, das ist dann auch schwierig, wenn man es verändern will, weil unser Unbewusstsein sagt, ja, das hat ja funktioniert, wir sind ja so erfolgreich geworden, wir haben so überlebt, wir sind beliebt, oder was auch immer wir erreichen damit. Und die Frage, macht es lebendig oder nicht, wenn wir die ganz ehrlich beantworten und wenn da die Antwort Nein ist, da könnten wir dann langsam dahinter kommen, dass das vielleicht doch nicht alles so passt, wie wir vielleicht schon sehr viele Jahre glauben, dass es passt, oder? Aber du hattest ja dann eigentlich deinen Weckruf so.
Ja, und was diesem Weckruf aber noch vorausging, ist schon ein Gefühl von irgendetwas, auch wenn ich es nicht benennen kann und ich eigentlich nach außen denke, es passt alles, ist trotzdem nicht in Ordnung. Mhm. Und es klingt jetzt vielleicht widersprüchlich zu dem, was ich vorher gesagt habe, ist es aber nicht. Mhm. Und zwar dieses nagende Gefühl, was mich ja auch jahrelang dazu getrieben hat, alles immer, sage ich mal, noch besser oder noch perfekter machen zu wollen, da muss man ja auch mal kritisch hinschauen und fragen, woher kommt das denn? Das kam und kommt aus einem tief empfundenen Mangel. Aus einem tief empfundenen, ich bin hier nicht richtig, braucht es mich hier überhaupt? Und das meine ich jetzt wirklich nicht, um auf die Tränendrüse zu drücken, sondern weil es einfach abstrahiert gesprochen so ist.
Ja, absolut.
Und da muss ich ja schon gestehen, also auch wenn ich an mein 18-jähriges Ich ganz liebevoll zurückdenke, das war wirklich ein junger, topmotivierter Mensch mit allen Aussichten. Und auch damals, ich habe mir wirklich ewig und 3 Tage überlegt, ob ich nicht doch Psychologie machen will. Wo ich mir denke, wahrscheinlich war damals schon dieses grundsätzliche Interesse für Psychologie eher ein, ich merke, irgendwas ist trotzdem mit mir, ich will verstehen. Aber dieses grundsätzliche alles verstehen wollen, das begleitet mich ja bis heute. Und das möchte ich nicht nur in diesem Traumakontext sehen, sondern es ist auch wirklich Teil meiner Persönlichkeit. Da kommt aber beides zusammen. Grundsätzlich ist es bei mir so, da muss ich auch selber manchmal über mich lachen, mir können Menschen über die scheinbar langweiligsten Themen stundenlang erzählen, wenn ich merke, der Mensch begeistert sich ehrlich dafür und hat Ahnung. Mhm. Ich kann mich in fast alle Themen mühelos für eine gewisse Zeit mit reinzoomen. Auch wenn ich das jetzt nicht beruflich machen will oder vielleicht auch gar nicht für mein Leben brauche, es macht mir halt Freude. Ja. Und deswegen, nach dem Studium war es bei mir so, ich hätte alles studieren können, habe mich dann, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen zum Lachen bringen, für BWL entschieden. Also ich habe internationales Management studiert, mein Grundgedanke war der, aus der Wirtschaft in die Wirtschaft, Spaß, eigentlich vor allem Fremdsprachen, Reisen, was von der Welt sehen. Das war so die Hauptmotivation. Psychologie war aber Top 2 und hätte auch Psychologie werden können, ist es halt nicht.
Ja.
Was aber auf einer privaten Ebene all die Jahre passiert ist, bis zu dieser ersten Psychose ist, ich habe ungelogen locker zwischen 200 und 300 Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Und das sage ich jetzt nicht, um mich zu brüsten, sondern weil es einfach so ist. Und ich muss auch heute super selbstkritisch sagen, liest ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, wirklich 200 bis 300 Persönlichkeitsentwicklungsbücher? Okay. Ich glaube nicht.
Dann hast du mich jetzt aber auch erwischt. Eines meiner frühesten Bücher war so ein Riesenschinken über Psychologie, irgendwie mit 14. Und ich habe das gelesen und Leute manchmal so, du liest das? Ja. Also spannend, oder? Dass vielleicht auch, und da glaube ich ganz stark dran, im Unterbewusstsein gab es noch eine Kraft, die wusste, dass irgendwas nicht okay ist.
Und dass etwas erlöst werden will.
Genau, genau. Und dann macht man sich nicht so bewusst, aber man macht sich trotzdem auf den Weg irgendwie.
Genau. Ja. Und deswegen gibt es jetzt noch einen Aspekt, den ich persönlich gerne noch in diesem Psychose-Kontext herausheben möchte. Nicht, weil ich andere Menschen davor warnen möchte. Jeder muss und darf seine eigenen Erfahrungen machen. Aber mir ist es einfach mal ein Anliegen, da meine Perspektive zu geben. Und zwar, ich habe mich circa 1,5 Jahre vor meinem Zusammenbruch für eine wirklich fundierte Weiterbildung im Bereich NLP entschieden. Jetzt ist die Frage, denkt ihr, NLP ist was, was erklärt werden muss oder weiß das jeder?
Ja.
Das steht für neurolinguistische Programmierung.
Ja.
Und am Ende des Tages sind es ganz konkrete Coaching-Techniken, mit denen du innerhalb kürzester Zeit Umsetzungsresultate erzielen kannst. Soll heißen, wenn zum Beispiel Menschen von Zwangsgedanken geplagt werden, ja, gibt es da ganz konkrete Techniken, wie zum Beispiel die Kinotechnik, ja, mit der du dann den Menschen nochmal durch die Situation durchführst und das so lange strukturiert machst, bis der sozusagen die emotionale Ladung aus dieser Erinnerung rausnehmen kann. Und es sind wirklich Tools, die haben eine Funktionalität, ja, aber, und jetzt kommt mein ganz großes Maximiliane-Aber, ja, ich bin ganz persönlich der Meinung, dass das zur Destabilisierung meiner Psyche beigetragen hat. Bin ich wirklich überzeugt davon, weil ich das, wie vieles in meinem Leben, etwas zu ernst genommen habe. Ich war da niemand, der sozusagen teilgenommen hat und hat es dann gut sein lassen, so nach dem Motto, schöne Weiterbildung, danke, tschüss. Sondern ich war wirklich so ein Mensch, jetzt habe ich es, damit kann ich mir helfen. Jetzt bleibe ich da aber auch dran. Jetzt arbeite ich mit diesen Techniken. Ich übe das, ich lerne da noch mehr drüber. Also man könnte schon fast sagen, wie so ein kleiner Terrier in diese NLP-Arbeit einfach vertieft, ja. Oder auch Stichwort Emotionscoaching. Und nochmal ganz wichtiger Hinweis von mir, mir geht es nicht darum, Menschen, die damit erfolgreich arbeiten, abzusprechen, damit, dass sie damit Erfolge bei sich und anderen Menschen erzielen können. Mir geht es um Folgendes. Man darf und sollte verstehen, dass es einfach Traumata gibt, die sitzen so tief, da kann eine NLP-Technik nicht dran rühren. Und das sollte sie auch nicht.
Ja.
Weil dass diese Themen so gut in sich verkapselt, weggepackt werden vom eigenen Bewusstsein, das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund, und zwar schützt es dich selber vor dem Zusammenbruch. Und was ich aber schon glaube, ist, dass ich durch diese 1,5 Jahre NLP-Erfahrung und auch wirklich ein sehr umtriebiges Leben, also mein Mann und ich waren zu dem Zeitpunkt dann digitale Nomaden, wir hatten viele Setup-Wechsel, also keinen klassischen Wohnsitz. Wir waren in Europa unterwegs, wirklich ein wunderschönes, sehr buntes, aber auch forderndes Leben. Ja? Ich war im wahrsten Sinne des Wortes auch zu dem Zeitpunkt, als die Psychose eintrat, sehr, sehr entwurzelt. Ich hatte kein festes Zuhause, ich hatte psychisch gesehen keinen festen Grund mehr. Und auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt extrem arrogant klingt, ich bin auch zum Teil wirklich etwas schlauer, als es mir selber gut tut. Und das meine ich wirklich, wie ich sage. Ich sehe das nicht als Segen. Ich möchte jetzt auch nicht dümmer sein, als ich bin. Ich bin dankbar für mich. Aber es gibt, das gibt es wirklich, dass man manchmal dieses etwas zu schnell im Kopf ist. Aber Herz und Seele haben gar keine Chance mitzukommen.
Ja.
Nur weil ich kognitiv was verstanden habe, heißt es ja eben nicht, ich habe es verinnerlicht.
Ja. Ich würde gerne mal reinspringen, und zwar Es ist ganz spannend, ich habe ja auch eine NLP-Ausbildung. Und ich weiß noch, also dass dieses ganze Trauma-Thema, das haben wir auch schon mal behandelt, für die, die das mal noch nachhören wollen, das hat mich ja auch gefunden. Also ich wurde nie danach gefragt, was hast du erlebt, sondern es wurde einfach dann auch rumgedoktert, jetzt in einem anderen Kontext. Und ich habe diese Ausbildung gemacht und ich konnte mir dann auch wieder ein Stück weit selber helfen. So. Und ich finde das ganz spannend, weil als ich das begriffen habe, und das war eigentlich, also ich glaube nicht an Zufälle, aber mir wurde ein Buch empfohlen. Die Autorin ist eine Psychologin, die spezialisiert ist auf Trauma. Und ich wollte eigentlich jemanden empfehlen für jemand anderes und habe dann diesen Trauma-Check gemacht und so gedacht, oh mein Gott, wieso habe ich da so viele Kreuze bei diesen Fragen? Und da habe ich quasi den Elefanten entdeckt bei mir. Ja, ich habe es nur aus Spaß gemacht. Ich habe so gedacht, es ist noch spannend. Und als ich dann auch nach der Traumatherapie auch die Trauma-Ausbildung gemacht habe, war auch auf einmal so dieses, oh mein Gott. Im Coaching generell fragen wir ja oft, was ist dein Anteil daran? Also was hat das mit dir zu tun? Und diese Frage ist oft sehr berechtigt, ja? Aber nicht im Trauma-Coaching. Das ist die absolut schlimmste Frage, vor allem wenn es um komplexe Entwicklungstraumata geht, zu fragen, was hast jetzt du damit zu tun? Weil normalerweise fragen sich die Leute das 24/7, sind sich
darf
permanent…
Darf ich da kurz einhaken, Jasmin? Mhm. Und genau das, was du gerade beschreibst, hat für mich auch etwas unheimlich Unbarmherziges. Mhm. Und Menschen, ja, die ja an und für sich Coach geworden sind, weil sie eben helfen möchten, machen sich dadurch aus meinem Empfinden ganz oft zu Tätern.
Ja, und das ist ganz schwierig, weil mir wurde das echt, ich hatte den Schrecken, als mir das bewusst wurde, ich muss jetzt anfangen zu differenzieren, ich will anfangen zu differenzieren, aber ich hatte das nie nur irgendwo gelernt, weil wir haben es nicht mit dieser Brille gelernt, nicht unter diesem Aspekt, und NLP ist ja quasi ein bisschen Quick Fix.
Es ist nicht nur ein bisschen Quickfix, es ist der Mega-Quickfix.
Genau.
Und das ist es ja auch, was es in der heutigen Zeit so verdammt, entschuldigt jetzt meine Wortwahl, geil macht.
Ja.
Weil was wollen wir alle? Wir wollen Quickfix.
Ja. Ja.
Keiner will langwierige Schattenarbeit, irgendwelche Themen durchleben, die lang erledigt geglaubt sind. Mhm. Das ist einfach unattraktiv. Und es ist auch wirklich einfach eine verdammt harte Arbeit.
Ja.
Und da möchte ich auch gerne eine Kleinigkeit ergänzen. Weil für mich ist es auch vielleicht ähnlich wie für dich, Jasmin, aber korrigiere mich auch, wenn du das anders siehst. Komplextrauma, der große Elefant im Raum in vielerlei Gesellschaft, nicht immer und mit jedem, aber mit ganz vielen Menschen und natürlich in unterschiedlichem Ausmaß.
Ja.
Ich bin und möchte aber aktuell nicht traumatherapeutisch arbeiten, geschweige denn bin ich Traumatherapeutin. Das heißt, für mich ist das was, wo ich mich ganz klar abgrenze und sage, das war übrigens ein was, das habe ich in meiner NLP-Bildung gelernt und auch zu schätzen gelernt. Man darf nicht in fremde Räume pinkeln.
Ja.
Was heißt das? Kein Coaching ohne Auftrag.
Ja.
Nur weil dir etwas auffällt, heißt es nicht, dass du jetzt der große Retter bist, der da irgendjemanden darauf hinweisen darf. Und das mache ich auch nicht. Ich helfe dann, wenn mich Menschen um Hilfe bitten. Mhm. Wenn wirklich eine Freundin kommt, sagt, Mensch, Maxi oder Maximiliane, ich sehe, du hast das und das jetzt irgendwie bei dir verändert. Ich merke, du bist anders drauf als früher. Kannst du mir bitte sagen, was hast du denn gemacht? Ich merke, ich komme da und da auch an der Decke.
Mhm.
Dann helfe ich.
Mhm.
Aber nicht, weil ich eine Therapeutin bin, sondern einfach als Mensch.
Ja.
Und,
mit dieses, deiner Erfahrung, oder?
Genau, und mehr ist es nicht. Und, und NLP ist halt dieses, alles kann repariert werden. Und das ist eigentlich ähnlich wie in der körperlichen Gesundheit. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir zutiefst maschinisiert werden.
Ja.
Und wir sind einfach keine Maschinen. Und das ist wirklich was, wo ich merke, auch wenn ich mich weiterhin nicht berufen sehe, therapeutisch zu arbeiten, weil ich da gar keine Lust drauf habe, ich will einfach nur gesund und glücklich sein, das ist mir schon ein Anliegen, dass Menschen wirklich verstehen, es geht nicht darum, dass mit dir was nicht in Ordnung ist oder repariert werden muss. Es geht einfach darum, dich mal endlich als das zu sehen, was du bist, nämlich ein verdammt komplexes, vielschichtiges Wesen mit unterschiedlichsten Prägungen, Bedürfnissen und Wünschen und Träumen. Und sieh dich einfach nicht einfacher oder maschineller, als du es bist.
Ja, absolut.
Und denk auch nicht, dass du mit einer NLP-Kinotechnik, keine Ahnung, dein Leben aufräumen kannst.
Ja.
Es fühlt sich vielleicht kurzfristig so an, aber die Schattenarbeit kann es nicht ersetzen oder Traumaarbeit.
Ja. Hey, also ich sehe das schon auch, ich meine, jetzt das, was ich gelernt habe, ist auch eine Kurzzeittherapie für so, ich sage jetzt mal, den großen Elefanten. Mhm. Ich sage den Leuten aber auch immer, hey, wir haben uns innerhalb von dieser Funktionalität, die wir uns aufgebaut haben, durch das komplexe Trauma, haben wir uns scheiß Gewohnheiten angewöhnt, auf gut Deutsch. Ja? Und die müssen genauso noch neu verknüpft, verdrahtet, geübt, trainiert werden. Das heißt, das ist dann auch so diese Arbeit, oder? Die dann auch mehr Zeit in Anspruch nimmt, genau. Und ich merke jetzt bei mir, ich habe mir das nicht ausgesucht. Spannenderweise, es hat sich, also ich wurde ausgesucht, weil ich merke, da ist so viel Kraft drin und weil es eben die Gesundheit dann wieder so maßgeblich untergraben kann. Jetzt nicht nur die psychische Gesundheit, sondern auch die körperliche Gesundheit. Und ich habe dann gemerkt, das war so mein fehlendes Puzzleteil, wenn Leute sich echt auf der körperlichen Ebene mit Training, mit Ernährung, mit Nahrungsergänzungen echt bemüht haben, aber sie sind immer auf Treibsand gestanden. Sie konnten einfach nicht stabiler werden. So bin ich eigentlich darauf gekommen dann. Habe gemerkt, mol, da ist Kraft drin. Jetzt, was ich gerne mal noch zurückspringen möchte, ist ja, also du warst jetzt in dieser Klinik. Die Schulmedizin sagt eigentlich, lebe damit. Ja? Also wir wissen nicht ganz genau, wie es dazu kommt. Wir wissen einfach, es braucht diese Medikation, um das Gehirn wieder runterzuholen. Und dann kommt es halt wieder oder nicht. Und ich glaube, was schon auch noch spannend ist, jetzt auch für Leute, die das betrifft oder Leute, die Leute im Umfeld vielleicht haben, ja, wie war das für dich? Wie hast du deine Hoffnung gefunden, den anderen Weg zu gehen? Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Kannst du uns da noch ein bisschen?
Sehr gerne. Dafür muss ich kurz ein bisschen ausholen, weil Fakt ist, ich habe die Hoffnung erstmal gar nicht wieder gefunden. Mhm. Ich bin wirklich damals in einer manischen oder psychotischen Episode, der ersten dieser Art eben, in Norwegen alleine mit dem Auto unterwegs gewesen, habe dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund dieser Psychose und des Schlafmangels einen Unfall gebaut, bei dem Gott sei Dank, und da mache ich wirklich bis heute drei Kreuze, niemandem inklusive mir körperlich etwas passiert ist. Also ich war wie gesagt alleine im Auto, ich bin gegen eine Brückenabgrenzung gefahren, da war kein Auto hinter mir, kein Auto vor mir, das Auto war ein Totalschaden, aber wie durch ein Wunder, mir selber ist nichts weiter passiert und eben auch sonst niemandem. Mhm. Aber das war praktisch das, was mich im wahrsten Sinne des Wortes aus dieser Manie nicht gerissen hat. Ich war danach nur vollmanisch, aber es hat mich gestoppt und es war dann dieser Punkt zu erkennen, ah, okay, akuter Hilfebedarf. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Ich bin dann wirklich in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung in Norwegen eingeliefert worden, mhm. wo ich auch bis heute nicht weiß, war das der richtige Ort für mich oder nicht. Vor allem bin ich mir aber sicher, es war nicht der richtige Ort für die Länge der Zeit. Mhm. Für die absolute Akutphase mag das die richtige Entscheidung auch von den vor Ort mir helfenden Sanitätern mhm. und Polizisten gewesen sein. Fakt ist aber auch, ich war da 3,5 Wochen drin in einer geschlossenen Einrichtung und es hat mir auch nicht gut getan. Mhm. Also das sind Orte, ich denke jeder, der schon mal in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung war, egal ob als Betroffener oder vielleicht auch einfach als Besucher, kann sagen, das sind Orte der Hoffnungslosigkeit, da begegnen dir absolute Grenzfälle, Menschen, die einfach wirklich tiefes Leid erfahren haben und es einfach durch verschiedenste Formen nach außen zeigen, durch Schreien, durch Selbstverletzung, durch einfach wahnhafte Gedanken mhm. und Fixierungen, durch Verschwörungstheorien. Also es ist einfach auch, platt gesagt, kein Ort zum Gesundwerden. Ja. Es ist eher ein Ort, der dich noch stärker belastet und vor allem, was es auch mit dir selber als Betroffenem macht, ist zu sehen, aha, das ist jetzt hier meine Peer Group. Offensichtlich sind Menschen der Meinung, das ist jetzt mein neues Level. Und damit musst du auch erstmal klarkommen, zu verstehen, aha, okay, hier soll ich jetzt dazu passen. Mhm. Und offen und ehrlich, mir wurde da nach kürzester Zeit, nach wenigen Tagen eine bipolare Störung diagnostiziert. Mhm. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, das bedeutet eigentlich wie eine Art Wechsel aus manischen und depressiven mhm. Episoden. Also das einzige Leben im Wandel von, von Hochphasen und mhm. Phasen der Trauer und Depression eben. Mhm. Genau. Und die Perspektive in der Klinik war eigentlich schlicht und ergreifend die, also um jetzt einfach die Manie in den Griff zu kriegen, auf jeden Fall Antipsychotika mhm. und schlaffördernde Medikamente, mhm. um natürlich, was auch absolut Sinn macht, den Organismus runterzubringen, die Gehirnaktivität runterzubringen und vor allem wieder für diesen körperlichen Schlafausgleich zu sorgen. Mhm. Und was soll ich sagen? Was mir damals mehr oder weniger in Norwegen noch suggeriert wurde, war, auch auf meine Frage, warum und wie soll ich jetzt damit leben, ja, seien Sie doch froh, dass es nicht schon in Ihren 20ern passiert ist. So nach dem Motto, seien Sie doch froh, dass Sie Ihre 20er leben durften, als Studentin, ja, als junge Unternehmerin. So nach dem Motto, Sie haben doch keinen Grund zur Klage. Gibt ja Menschen, ja, die haben das schon als Teenager. Mhm. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist doch mal eine schöne Art, Menschen Mut zu machen. Da geht es mir doch gleich viel besser.
Also sowas macht mich echt wütend.
Das mich
ist
auch.
So, das triggert mich ganz krass, weil ich habe selber schon so Geschichten erlebt von schulmedizinischen Fachpersonen, was die einem quasi für eine Vision, dann eine, ist ja eine Form von Vision oder Antivision, oder was sie einem da einpflanzen. Und da bin ich einfach so, hey, wow, wir müssen medizinisches Fachpersonal schulen in Bezug auf was kann so eine Aussage bewirken, also mental, emotional, körperlich, weil das, also das richtet so, das könnte alleine schon Trauma auslösen. Allein das würde reichen, um zu sagen, hey, und wenn du das jetzt glaubst, weil du vielleicht nicht so wie du dich so fest mit dir schon befasst hast, weil du nicht in diesen Themen
Jasmin,
drin bist.
Da muss ich kurz einhaken. Ja. Ich habe da dran geglaubt, ganz lange.
Du hast da dran geglaubt?
Ja, klar. Okay. Du bist am Boden, du merkst selber, du bist komplett irre, verhältst dich komplett irre, bist dann auch im, jetzt wirklich salopp formulierten Irrenhaus.
Ja, ja.
Was willst du es denn nicht glauben, frage ich dich.
Ja,
du bist wirklich rock bottom.
Okay.
Was willst du es denn nicht glauben? Also an dem Moment habe ich alles geglaubt, weil ich mir auch gedacht habe, okay, dann bin ich halt jetzt verrückt.
Okay.
Also das war das. Mhm. Deswegen sage ich auch, das war eine zeitliche Reise. Aber, und da kommt wieder Prinzip Hoffnung, wir Menschen sind Hoffnungstiere. Was ist danach passiert? Mir ging es mehr als bescheiden. Mir ging es richtig beschissen über lange Zeit. Mhm. Ich habe mich nur so weit zusammengerissen, dass ich einfach aus dieser Psychiatrie entlassen wurde. Mhm. Mein Leben war ein Scherbenhaufen. Mhm. Und ich glaube, das haben auch viele Menschen in meinem Umfeld nicht in dem Ausmaß mitbekommen, wie es wirklich war. Mhm. Ich war fertig mit der Welt. Mhm. Komplett fertig. Mhm. Und irgendwann, nach circa einem halben Jahr, hat sich trotzdem eine gewisse Hoffnung eingeschlichen. Und ich glaube, auf die Hoffnung fällt wahrscheinlich fast jeder rein, der eine Psychose hatte. Es gibt wirklich Studien zum Thema. Und bin ja auch ein interessierter Mensch, wie gesagt. Ich lese ja da auch gerne mal ein, zwei oder auch 200 Bücher. 5% haben wirklich einmalig in ihrem Leben eine Psychose und nie wieder. Das sind die sogenannten Ausreißer. Das sind Menschen, die haben warum auch immer, wie auch immer, einmal in ihrem Leben eine Psychose und das war's.
Ja.
Nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, naja, zum Thema, wie hast du das heute formuliert mit dem Wunder? Kannst du das nochmal sagen, bitte?
Bleib realistisch, plane ein Wunder.
Genau, bleibe realistisch, plane ein Wunder. Also da kam auf jeden Fall die Plane ein Wunder Frühlingsphase und ich habe gedacht, naja, komm, ich bin nicht der Glückspilz, ich gehöre zu den 5%.
Ja.
Dann kam das Leben dazwischen, mein Mann und ich waren nochmal unterwegs, haben dann in unserer Firma eine größere Umstrukturierung vorgenommen, dann kam eben auch wieder ein höheres Stresslevel rein und meine falsche Einschätzung bezüglich der psychischen Stabilität, dass ich mich eben für belastbarer gehalten habe, als ich war und auch zu viel gearbeitet habe. Also ganz klar auch wieder alte Muster, Überanpassungen, alles perfekt machen wollen, kam wieder alles, war wieder alles da. Dann kam es zu Psychose 2. Was hat die anders gemacht? Die hat sich viel schneller aufgebaut als die erste. Also die kam viel schneller, ging aber spannenderweise auch viel schneller wieder. Und ich habe mich dann damals in Süddeutschland in einer offenen psychiatrischen Einrichtung, also praktisch freiwillig einliefern lassen und dort auffangen lassen. Weil so monströs das Ganze in Norwegen auch war und es hat auch bis heute tiefe Narben hinterlassen, die ich wahrscheinlich auch noch einige Jahre mit mir herumtragen werde. Der zweite Verlauf war einfach heftig desillusionierend. Nicht, weil er so viel schlimmer war als das in Norwegen, war er nicht. Es war in dem Sinne weniger schlimm. Aber meine Hoffnung war weg.
Ja. Die 5%.
Die 5% waren weg. Und das war dann wirklich so, wo ich gedacht habe, was mache ich jetzt damit? Und ich muss dann offen und ehrlich sagen, was mich dann wirklich so abstrus oder auch pervers, das jetzt klingen mag, durch diese Zeit getragen hat, war, dass ich immer noch leicht manisch war. Ich war praktisch nicht mehr akut manisch, sondern nur noch so leicht manisch, also leicht high, wenn man, weiß jetzt nicht, wie ich das besser jemandem beschreiben soll, der das nicht selber kennt. Und ich habe dann wirklich konkret, also da redet man über eine Frühjahrs-Sommerphase, einfach versucht, mal irgendwie locker zu bleiben. Also ich kann es auch gar nicht richtig erklären, aber einfach so dieses, okay, jetzt habe ich zwar diese Hoffnung nicht mehr, aber bevor ich jetzt unweigerlich wieder ins nächste tiefe Tal falle, jetzt versuche ich einfach erstmal hier zu sein. Und dann ist über meinen wundervollen Mann eine Traumatherapeutin in mein Leben getreten. Und da muss ich klipp und klar sagen, ich selber hätte nicht die Kraft gehabt, mir diese zu organisieren.
Ja.
weil ich war so in meinem Film, bei mir ist ja eh, auf Bayerisch sagt man Hopfen und Malz verloren, was will ich denn jetzt hier noch rumtun? So, ja. Der Zug ist halt abgefahren.
Ja.
Und auch wenn ich jetzt versuche, hier noch so im Hier und Jetzt das Beste draus zu machen und mich jetzt nicht schon aus Angst vor dem nächsten Absturz jetzt schlecht zu fühlen, sondern eher den jetzt übersteigerten, leicht manischen Zustand einfach so anzunehmen, wie er ist, ja. Also vielleicht mehr ein bisschen so Akzeptanz des Ist-Zustands, so würde ich es, glaube ich, beschreiben, habe ich nicht wirklich an Hilfe geglaubt. Habe ich nicht. Aber mein Mann hat nicht aufgegeben. Ja. Und so kam ich wirklich zu einer exzellenten Traumatherapeutin, die sich insbesondere auf psychoseerkrankte Menschen spezialisiert hat.
Okay, ja.
Und die hatte wirklich sowas von Ahnung. Aber da sind wir wieder beim berühmten Fragebogen. Als ich den Anamnesebogen ausgefüllt habe, dachte ich auch wieder, bei mir passt doch alles. Aber die hat sich zum Glück nicht täuschen lassen.
Ja.
Und die hat dann halt tiefer mit mir geschaut, gearbeitet und hat mir wirklich geholfen zu verstehen, wie kann ich selber eine gesunde Selbstregulation lernen, wie kann ich einen Bezug zu mir selber aufbauen und vor allem, was mache ich SOS-mäßig sowohl in manischen als auch depressiven Phasen. Weil es gibt in der Tat vieles, was man tun kann, also ganz konkret, was man Gutes für sich tun kann. Und man sagt ja oft, ja, aber mach das dann mal in der jeweiligen Phase, wie willst du da überhaupt noch bei klarem Verstand irgendwas Gutes für dich tun? Die positive Nachricht an der Stelle für alle, die das auch selber betrifft, ist aber, du bist ja nicht die ganze Zeit im absoluten Ausnahmezustand. Wenn du im absoluten Ausnahmezustand bist, ja, dann geh in eine Klinik und ja, lass dir Medikamente geben, um dich wieder runterzubringen. Wenn du nicht im absoluten Ausnahmezustand bist, dann mach das, was dir in dem Moment möglich ist. Und vor allem such dir gute Hilfe. Und gute Hilfe heißt nicht eine nette Therapeutin, mit der du ein bisschen Gesprächstherapie hast. Gute Therapie und gute Hilfe heißt, du suchst dir jemanden, der wirklich Ahnung von dem Thema hat, der weiß, wie er mit dir umzugehen hat und der dich auch fordert und der dir auch nichts durchgehen lässt. Und der auch genau erkennt, wenn du deine Übungen nicht mehr machst, deine Hausaufgaben nicht mehr machst, der dir dann auch mal auf die Finger klopft und sagst, hey, so nicht, so arbeite ich nicht mit dir. Also du brauchst wirklich einen echten Sparringspartner, praktisch keinen Kuscheltherapeuten oder keinen, ja, NLP-Coach oder so. Du brauchst wirklich jemanden, der sachlich Ahnung von Psychosen, von Traumatherapie hat und der wirklich bereit ist, mit dir den Weg zu gehen.
Das finde ich jetzt ganz, ganz spannend, jetzt auch aus meiner Perspektive, weil wir haben ja nicht Leute, die so akut unterwegs sind, weil das nicht unsere Expertise ist, oder? Also, aber ich sage jetzt mal, wir haben viele Leute, die sind auch in einer Erschöpfung drin oder kurz davor, danach, aber noch nicht, ich sage jetzt ganz über dem Berg oder nicht auf so im Alltag drin, wie sie sagen, ja, jetzt fühlt es sich wieder an, wie richtig leben. Und das finde ich manchmal ganz, ganz schwierig. Wie viel darf ich jemandem zumuten? Was ist meine Aufgabe, da auch zu sagen, genau, hey, wir haben das abgemacht, du machst das jetzt. Gerade weil es ja jemandem schlecht geht, weißt du, wo ist das zu viel Druck? Wo braucht es das ein bisschen? Ich finde, das ist ein unglaubliches Lernfeld für mich auch, was ich mit sehr viel auch Vorsicht und Achtsamkeit versuche dann jeweils herauszufinden. Und ich finde es echt auch eine Challenge. Vielleicht auch, wenn man jemanden im Umfeld hat. Also wo darf man, soll man ermutigen? Wo ist es zu viel? Also weißt du, dass man dann schon fast wieder zu positiv ist, weil ich will ja das Leid nicht negieren, überhaupt nicht. Und trotzdem, wenn wir uns dann beide darin zu lange quasi drehen und oder dann ist es wieder kontraproduktiv. Also ich finde das ganz, ganz herausfordernd auch so.
Da hast du auch recht und da bist du jetzt auch sehr aus der gebenden therapeutischen Sicht unterwegs. Was ich allen Betroffenen an der Stelle mal klipp und klar raten möchte, macht es euch einfach. Ihr seid in dem Moment Betroffene. Euer Job ist es, Hilfe zu finden, die funktioniert und dann den Weg zu gehen. Aber diese ganzen Fragen, die sich dann vielleicht auch in dem Kontext eben der Therapeut stellt, das ist in dem Moment nicht dein Thema.
Nein.
Wenn du dir das auch noch mit auf dein eigenes Tablett packst, so dieses, fühlt sich mein Therapeut jetzt sicher in dem, was er oder sie macht. Ich weiß, das sind jetzt zwei Themen. Ich verstehe auch, was du meinst. Mir geht es nur darum, auch heute im Podcast mal so ein bisschen diese Grenze zu ziehen, zu verstehen, auch wenn man empathisch unterwegs ist und vieles mitdenkt oder mitdenken kann. Es geht ja gar nicht darum, dass man immer alles mitdenkt. Aber ich beobachte auch oft bei komplex traumatisierten Menschen, dass sie eben sehr, sehr 360-Grad-blickmäßig unterwegs sind. Und das ist mir aber heute auch mal wichtig zu sagen, das ist ein riesen, riesen fetter Teil des Problems. Weil du kannst wie jeder andere Mensch auch, auch wenn du in tausend Richtungen denken kannst, nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Mhm. Und dann musst du auch einfach mal wirklich, ich sage es jetzt, wie es ist, die Eier haben zu sagen, ich vertraue jetzt für den Moment dieser Person, diesem Ansatz, diesem Prozess, ich mache das jetzt einfach.
Ja.
Und dann keine Fragen mehr mit, ist das jetzt irgendwie zu viel, zu wenig oder fühlt sich jetzt meine Therapeutin wohl mit mir oder nicht?
Ah nein, also, das würde ich mir, die Frage würde ich mir auch nicht stellen.
Ja, aber das machen Menschen und wirklich? Das ist auch das Schlimme, weil es Fortschritt verhindert.
Ja.
Und das ist auch was, was wirklich in der Therapie vollkommen fehl am Platz ist. Da darf und soll es wirklich mal einfach nur um dich als Betroffene gehen.
Ja.
Und jetzt kommen wir vielleicht auch noch, es sei denn, ihr habt noch Fragen zu dem Thema jetzt, zu einem Thema, was mir heute auch noch voll am Herzen liegen würde, auch wenn da vielleicht eigentlich eher mal mein Mann mit euch einen Podcast aufnehmen müsste. Mir wäre heute noch ein Anliegen, dass es nicht nur um die reine Betroffenensicht geht, sondern auch mal um das Thema Angehörige und Umgang von Angehörigen mit diesem, ja doch, sage ich mal, knallharten Thema.
Ja, ich hänge noch ein bisschen beim anderen, jetzt nicht, dass man sich überlegen muss als betroffene Person, wie geht es der Therapeutin, sondern eben auch die Perspektive, das wäre ja dann auch die Angehörigen, oder? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Was ich noch ganz spannend finde, generell auch in unseren Prozessen, die Entwicklung, eben zu diesem Prozessvertrauen und Mitgehen, das nimmt ab. Also Leute gehen zur AI, fragen da auch mal noch, was meint sie? Dann haben sie noch ein YouTube-Video, dann haben sie noch irgendwie ein Reel gesehen und dann mixen sie manchmal ganz bunt und wild all die Informationen und picken sich dann was raus. Und das ist natürlich genau das, was da nicht funktioniert, oder?
Da habe ich eine relativ klare Meinung dazu, ist jetzt auch nicht wissenschaftlich fundiert, das ist einfach nur meine persönliche Sicht. Auch das sind Ausfluchtstrategien. Das sind Menschen, und das meine ich nicht böse, weil ich verstehe jeden, der nicht an die wirklich kernigen Themen ran will. Das tut weh. Ja? Wobei man sich vielleicht schon mal die berechtigte Frage stellen darf, tut es auf längere Sicht nicht
weniger
mehr
weh,
wenn man es halt einfach mal macht. So. Ja. Nach dem Motto, ist es unaufgeräumt, räum doch mal auf.
Ja, ne? Oder einmal Pflaster richtig abziehen und dann, ja.
Genau. Was ich nur sagen will, ist, genau dieses sich dann wieder nicht einlassen und wieder so mit einem halben Fuß doch einen anderen Weg, einen anderen Ansatz suchen, das ist ja genau wieder dieses Ausweichen und dann eben nicht dranbleiben wollen. Ja. Und auch wenn ich das jetzt noch nicht aus vollem Herzen fühle, kann ich es trotzdem sagen, ohne das Gefühl zu haben, zu lügen. War aber auch schon mal anders. Stand jetzt bin ich meiner Psychose für eine Sache dankbar oder meinem Psychosen, muss man ja so sagen. Noch deutlicher hätte man mir nicht zeigen können, dass ich ein Problem habe. Punkt.
Ja.
Und das hat mich auch sehr stark motiviert anzuerkennen, ich habe wirklich ein Problem, das jetzt absolute Priorität haben darf und haben muss.
Ja.
Weil wenn ich dieses Problem nicht in den Griff kriege, dann kann ich kein für meine Bedürfnisse lebenswertes Leben mehr leben.
Ja.
Und dass jemand anderes sagt, Mensch, für mich ist das auch okay, einfach in dieser Medikamentationsschleife zu hängen, und vielleicht therapeutisch nicht ganz so tief zu gucken, aber dafür bleibe ich da nicht an diesen Schmerzthemen so. Ne? Ich kann das wirklich verstehen. Ich verurteile lustigerweise niemanden für, weil ich mir denke, ich hätte es mir auch gerne erspart. Aber auf der anderen Seite, jetzt bin ich ja praktisch x Jahre unterbewusst auf der Suche gewesen nach Antworten, wollte immer wissen, was ist denn eigentlich mit mir los? Jetzt weiß ich es.
Jetzt weißt du es, ja. Ja.
Und von dem her auch zum Thema neugierig sein und in alle Richtungen denken, da bin ich mir und auch meinem Krankheitsbild dankbar für, weil, wie gesagt, also ich muss auch sagen, ich glaube, ich hätte mir vieles schönreden können. Ich rede mir ja auch nach wie vor schön. Also jetzt mal eine kleine Randnotiz finde ich aber auch wichtig für Betroffene. Wenn du Antipsychotika nimmst, du hast ganz oft Präparate, die mit der heftigen Nebenwirkung einhergehen, dass du keine Impulskontrolle mehr bezüglich Nahrungsaufnahme hast. Also es soll heißen, ich habe aus dem Stand im Juli 23 bei der ersten Psychose, ich habe 25 Kilo zugenommen. Und die habe ich auch bis heute nicht abgenommen, wie man sieht. Und ich habe dann bei der zweiten Psychose nochmal 10 Kilo draufgelegt. Und auch zum Thema Risiken verschieben, vielleicht auch mal in aller Deutlichkeit. Also nur, weil ich jetzt mental besser dastehe als vorher, wofür ich nicht nur dankbar bin, sondern wo ich auch wirklich verdammt stolz auf mich bin, dass ich da jetzt keine Abkürzung und keine Ausflüchte mehr gesucht habe, sondern ich habe das jetzt einfach gemacht. Punkt. Und ich weiß auch, dass es mein Leben lang mein Job sein wird, gut für mich zu sorgen. Und wenn ich merke, ich gerade in alte Fahrwasser, dann wieder meine Übungen auszupacken. Und da bin ich auch bereit zu.
Ja.
Weil ich weiß, der Preis, der im Fall der Fälle eintritt, ist mir viel zu hoch.
Ja.
Ich kann den nicht zahlen. Ich kann ihn nicht und ich will ihn auch nicht zahlen. Aber eben zum Thema sich Dinge schönreden, nicht wahrhaben wollen. Jetzt stehe ich hier mit meiner besseren geistigen Gesundheit und meinen, keine Ahnung, 30 Kilo Übergewicht. Jetzt wäre eigentlich der nächste selbstfürsorgende Schritt zu sagen, ich gehe zum Beispiel zu dir und Michael oder suche mir in Schweden einen tollen Personal Trainer und gehe das Thema an. Aber da halt auch die Demo zu haben, zu sagen, ich denke jetzt auch nicht nur, weil ich ein Thema, was für mich zugegebenerweise sehr krass war, geregelt bekommen habe, dass ich mein Leben im Griff habe. Das denke ich nach wie vor nicht.
Gut, die Frage ist ja auch, ist sowas wie Leben, so richtiges, wildes, buntes Leben, soll man sowas im Griff haben? Kann man sowas im Griff haben?
Will man es überhaupt?
Ja, genau. Ja. Ja. Genau, mega spannend.
Sehr spannend, ja. Ich habe die letzten 20 Minuten eigentlich nur zugehört.
Mit offenem Mund habt ihr nicht gesehen. Genau.
Wie gehst du denn jetzt heute damit um? Also die Schulmedizin sagt ja eigentlich, wenn ich das so ein bisschen rausgehört habe, unheilbar.
Ja,
und
ist wirklich so.
Und du wirkst ja jetzt doch, ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, aber sehr ausgeglichen, wenn man das so sagen darf, jetzt auf…
ich bin schon aufgeregt heute.
das ist ja wieder was Gutes, aber also jetzt nimmst du das einfach mit und wenn jetzt wieder was kommt, dann eben gehst du das an, weil… Die Diagnose ist ja wirklich sehr niederschmetternd, wenn man das so ein bisschen sagen kann.
Ja, also mein Ist-Zustand ist der, ich nehme jetzt schon seit langem keinerlei Medikamente mehr, also weder Antidepressiva noch Antipsychotika. Ich habe Stand heute auch meine depressiven Phasen ohne Antidepressiva bewältigt. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von, oh, wie toll, ich habe das ohne bewältigt, sondern ich hatte einfach alternative Ansätze, die genauso wirksam waren. Mhm. Habe an der Stelle noch einen ganz wichtigen Hinweis. Man kann ja auch viel naturheilkundlich oder alternativmedizinisch nachbilden. Aus meinem jetzigen Wissensstand und auch aus des Wissensstands meines Mannes, der eben Biochemiker ist, Antipsychotika wiederum kann man nicht naturheilkundlich nachbilden. Mhm. Vielleicht kann man es, also auch wenn jemand zuhört, der heute sagt, Mensch, die junge Frau erzählt Quatsch, bitte schreibt uns, ich möchte es gern wissen. Mhm. Ich handhabe das so. Ich bin aufgrund dieser wirklich sehr intensiven 1,5-jährigen Traumatherapie so weit gefestigt und informiert, was meine eigenen Belange angeht, dass ich mich selbst gut erkenne. Und ich verlasse mich auf Menschen, denen ich vertraue. Zum Beispiel meinem Mann.
Dass du auch Feedback von außen bekommst.
Genau. Ja. Und nicht nur bekommst, sondern du lässt es dir auch geben und du nimmst es ernst. Mhm. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber also mein Mann und ich, wir werden im Sommer Eltern, ja. Und ich habe jetzt seit der Schwangerschaft die Situation, dass ich faktisch nicht wirklich länger als 6 Uhr früh schlafen kann. Jetzt ist ja das Thema Schlafmangel generell bei uns im Haus total das Angstthema, ja. Wie umschiffe ich das? Ich versuche halt früher ins Bett zu gehen, weil komischerweise, ich kann schon länger schlafen, wenn ich einfach früher im Bett war, aber ich kann jetzt nicht um 2 ins Bett gehen und dann bis 10 schlafen. Geht einfach nicht. Um 6 bin ich wach. Ja, da merke ich zum Beispiel auch bei meinem Mann kommen alte Ängste hoch, oh, sie schläft weniger, müssen wir aufpassen. Hat er ja auch recht, also ist ja, kann ich ihm ja keinen Fehler zusprechen. Ich merke ja aber auch, ich bin nicht psychotisch. Also und eben auch das zu verstehen, nur weil ich jetzt mal eine Woche, eine Stunde weniger schlafe, passiert nichts. Aber es ist natürlich einer von vielen Faktoren, die ich ernst nehmen darf. Wenn jetzt aber zum Beispiel mein Mann zu mir sagt, hey, du machst jetzt einen sehr aufgepeitschten Eindruck, so ist was, treibt dich was um. Das sind so Sachen, wo ich mir dann schon denke, ah, okay, jetzt darf ich mal hinschauen. Gibt es jetzt wirklich im Außen einen sachlichen Grund, der auch, sage ich mal, diesen emotionalen Aufruhr rechtfertigt? Oder ist es hausgemacht? Ja. Und das meine ich mit, ich habe jetzt dank dieser fundierten Therapie wirklich Werkzeuge an der Hand. Nicht nur, dass ich erkenne, oh, ich habe jetzt das Problem, sondern ich weiß dann auch, was ich mache. Ich würde es gerne mal ganz konkret für euch machen. Wenn ich wirklich merke, oh, ich komme aus dem Tritt, ich fühle mich gerade nicht mehr wirklich stabil. Ich bin nicht psychotisch, aber ich fühle mich instabil. Was mache ich? Ich reduziere Kontakte. Ich telefoniere nicht. Ich treffe mich nicht mit Leuten. Ich bleibe einfach mal 2-3 Tage am Stück daheim, lese ein Buch, schaue keine Filme, höre keine Podcasts. Ich mache auf Deutsch gesagt einfach mal nichts. Und wisst ihr, wie schwierig das für jemanden sein kann, der immer alles macht? Aber das ist die Lösung. Und ich weiß das, weil Reizentzug oder Reizreduktion bringt dich wieder runter. Und was man eben nicht dann in so einer Situation machen darf, ist zum Beispiel das Haus von A nach B umräumen. Das sollte man nicht machen.
Ja.
Das ist zwar schön und jemand Außenstehendes würde sagen, Mensch, ist doch toll, dass die daheim so ein toll aufgeräumtes Zuhause hat. Mhm. Ich weiß ganz genau, nee, nee, das ist jetzt
das Aktionismus. Das wäre das alte Muster, ja. Ja.
Und das würde mich eher wieder hochkatapultieren. Mhm. Also das meine ich mit Stand jetzt, ich habe Werkzeuge, die mir helfen, in verschiedenen Phasen gegenzusteuern. Mhm. Genau, wenn ich jetzt sage, ich merke, ich rutsche in so eine leicht depressive Verstimmung, dann wiederum treffe ich mich mit Leuten.
Ja.
Ich habe da zwar keine Lust drauf, da würde ich liebend gern einfach daheim bleiben und mich einigeln. Ich weiß aber genau, nein, triff dich, mach das, dir wird es besser gehen.
Interessant, ja. Ja.
Oder zum Beispiel Stichwort Bewegung. Wenn du depressiv bist, hast du keinen Bock, dich zu bewegen. Beweg dich trotzdem. Mhm. Und ja, das geht. Und natürlich fühlt sich das nicht schön an. Und man sagt ja auch immer, ja, mach doch auch das, was dein Herz dir sagt. Ist in dem Kontext leider Bullshit. Mhm. Muss ich auch mal ganz klar sagen, ich habe in meiner Akutphase von so vielen tollen Menschen ganz lieb gemeinte Ratschläge bekommen. Tut mir leid, ihr Lieben, waren alle für die Tonne. Waren super lieb gemeint, das ist für die Tonne. Es geht wirklich darum, strukturell zu verstehen, das sind Dynamiken, die kann man managen, da kann man gegensteuern. Man muss es aber halt auch machen.
Mhm. Ja.
Und dass man muss es machen, kann einem keiner abnehmen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel mein Mann dreimal sagt, hey Maxi, mir ist jetzt aufgefallen, du warst zum Beispiel 4 Tage nicht spazieren, obwohl es dir gut tun würde, magst du heute mal spazieren gehen. Kann man jetzt auch streiten. Ist das übergriffig? Ist das sein Job? Meint das vielleicht einfach nur gut? Kann ich mich da dann auch fragen, kann ich das jetzt annehmen? Gehe ich dann vielleicht einfach spazieren, auch wenn ich keine Lust habe? Oder tue ich halt so, als ob alles in Ordnung wäre? Mhm. Wenn ich weiß, weil ich mich selber jetzt auch gut genug kenne, ist es wirklich alles in Ordnung, kann ich ja auch einfach sagen, hey du, es ist jetzt schwedischer Winter, ich habe meinen Vollpelzmodus, ich bleibe halt jetzt daheim. Dann ist das ja auch okay. Mhm. Aber dann ist es was anderes, als wenn ich genau merke, ich bin schon wieder in so einem Fahrwasser und bin einfach nur zu faul, mich da rauszuhieven.
Ja, ja. Mhm.
Weil das ist vielleicht auch für alle Betroffenen nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Macht euch wirklich bewusst, auch wenn das, was ihr erlebt, absolut extrem ist. Und ich habe wirklich schon ein paar extreme Sachen im Leben erlebt. Mhm. Ich habe auch schon allein 100 Menschen im Service bedient. Also auch das ist ja irgendwo eine Extremerfahrung. Mhm. Nichts war so extrem wie die Psychose.
Ja.
Ihr seid ja nicht die ganze Zeit in der Manie oder in der Akutphase. Es gibt ja auch Graustufen. Es gibt leicht manisch, es gibt leicht depressiv. Es gibt ja nicht nur himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Mhm. Selbst wenn man sowas wie eine bipolare Störung hat, aus Ermangelung eines besseren Begriffs. Es gibt ja so, so viele Tage und Stunden und Minuten dazwischen.
Mhm.
Und macht euch echt einfach bewusst, wo bin ich gerade und macht das, was ihr könnt. Aber das, was ihr könnt, das müsst ihr auch machen.
Mhm.
Und das meine ich nicht unbarmherzig im Sinne von, oh, du verstehst ja gar nicht, wie es mir geht und jetzt willst du von mir, dass ich irgendwas mache. Nee, es geht ja einfach um dich und um deine Lebendigkeit. Mhm. Und für wen willst du denn loslaufen, wenn du sozusagen nicht mehr dieses Bare Minimum abdeckst?
Mhm. Ich bin jetzt mega froh, dass du das sagst, weil das ja auch dann eigentlich unsere tägliche Arbeit, oder? So dieses, und es sind ja nicht immer, ich sage jetzt, so akute Situationen, aber wir haben immer gute Gründe, warum es gerade nicht geht, nicht passt, nicht und so weiter. Und lustigerweise geht's ja dann, wird es auch runtergebrochen auf das. Hey, spür dich. Frag dich, wo du stehst, reflektier dich, nimm dich wahr und dann mach's auch mal, wenn es gerade nicht so toll ist, weil du weißt, dass es wichtig ist für dich auf deinem Weg, oder?
Genau.
Ja. Und das ist, glaube ich, was ich jetzt extrem mitnehmen werde, weil ich manchmal dann, wenn Leute mehr in einer Situation sind, wo sie nicht so gut aufgestellt sind, wo ich dann auch jetzt in der Coach-Rolle manchmal so ein bisschen schwimme, so, hey, darf ich jetzt pushen? Also pushen, eben das sagen. Und wenn du das jetzt sagst, ist es so, ja, es macht mega Sinn. Genau dann macht es fast noch mehr Sinn, oder?
Da habe ich eigentlich auch noch einen ganz pragmatischen Vorschlag. Am besten ist es ja eigentlich auch vielleicht in verschiedenen Coaching-Kontexten, seinen Klient mal in einer stabilen Situation abzupassen, damit ihm auch mal Rahmenbedingungen abzustecken.
Mhm.
Weil jeder Mensch hat natürlich ein anderes Normal oder einen anderen Ausgangspunkt. Aber wenn man da sozusagen in einem, das ist jetzt echt ein blöder Witz, aber man sagt doch immer so, der erste Fehler bei einer Scheidung ist nicht an eine Scheidung zu denken. Ja?
Mhm.
Aber das bedingt ja genau dieses Gedankengut, hey, klärt eure Sachen, wenn ihr im Guten miteinander seid und nicht, wenn Druck im Kessel ist.
Mhm.
Und so ist es ja, denke ich, auch in einer guten Coach-Klient-Beziehung.
Absolut.
Wenn Druck im Kessel ist, ist halt blöd, Dinge zu klären, sachlich.
Ja.
Dann lieber mal in einer guten Phase Sachen abstecken und auch wirklich mal vernünftige Commitments einholen. Kannst ja dann auch zum Beispiel mal ganz konkret fragen, hey, aber wenn du jetzt so und so zu mir kommst, willst du dann, dass ich dich push oder willst du, dass ich sage, Mensch, Rückenstreichler?
Mhm.
Und dann kann ja der Mensch sagen, ja, push mich. Ja, aber dann, wenn du ja. pusht, dann kannst du auch mal sagen, hey, meine Liebe ja. oder hey, mein Lieber, schau mal.
So. Ja, absolut. Die Schwierigkeit ist manchmal, dass dann auch die Antwort kommt, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Oder? Und dann hast du wieder so, oder es ist mal so. Aber ja, also grundsätzlich bin ich voll bei dir.
Diese Fisch-Thematik, dass man so.
Ja. Sich immer wieder so. Ja, ich glaube, darin sind wir alle gut, oder? So dieses Ausweichen. Und ich glaube, das ist auch noch was ganz Wichtiges, so dieses, hey, ja, dieses Konfrontieren, weil sonst konfrontiert uns vielleicht irgendwas, einfach das Leben. Das Leben, ja. unser Körper, unsere Psyche. Auf irgendeiner Ebene kommt es vielleicht dann als Feedback, oder?
Total. Ja. Und Simon, einfach weil ich da das noch abrunden will zu deiner ursprünglichen Frage mit dem, wo stehe ich jetzt und auch Medikamente und so, ne? Ganz, ganz wichtig ist mir Folgendes. Ich habe immer Notfallmedikamente vorrätig zu Hause. Ich habe sie jetzt Gott sei Dank sehr, sehr lange nicht mehr gebraucht. Und letzten Herbst habe ich eben von meiner Traumatherapeutin erfahren, dass ich aus ihrer Sicht fertig begleitet bin. Und das heißt ja nicht, dass ich fertig für mein Leben oder für alles bin. Wenn jetzt was Krasses passiert, weiß ich, ich habe ihre Telefonnummer. Wenn mich was überfordert, buche ich mir eine Sitzung.
Ja.
Da habe ich auch die Demut zu sagen, ich bin ja nicht Superwoman, ich muss ja hier niemandem mehr beweisen, was ich für ein harter Kerl bin. Ne?
Ja, so, ja.
Bin ich ja eh nicht. Aber genau, und da aber zu verstehen, ich brauche jetzt aber auch nicht mehr jede Woche oder zweimal die Woche jemanden, mit dem ich irgendwelche Dinge bearbeite. Ja. Weil das ist es halt jetzt auch nicht mehr. Das
sind einfach die Tools, hast du jetzt, du merkst, wenn
und die sind installiert. Ja, also ich habe die nicht nur, sondern ich bin auch selber in der Lage, die auszupacken. Ja. Mhm. Und am Anfang war ich gar nicht in der Lage, die auszupacken. Da wusste ich vielleicht, okay, ich habe das Tool, aber irgendwie.
Was mache ich jetzt damit? Ja. Wann? Ja.
Aber ich fühle mich doch gerade so schlimm. So, wie soll ich jetzt dieses Tool auspacken? Ja, pack das Tool aus.
Ja. Ja.
Aber dann brauchst du halt vielleicht auch jemanden, der dir ganz stupide sagt, jetzt Schritt eins, Schritt zwei. Und deswegen, genau, wichtig ist mir nur Folgendes, weil ich kenne leider auch, wir sind ja auch mit der Gesundheitsplattform viel auch im alternativmedizinischen Bereich unterwegs, also jetzt mehr so bei körperlichen Beschwerden. Ne? Und was ich auch mal in aller Deutlichkeit sagen möchte, weil es mich einfach nervt. Ich kenne auch mittlerweile in unserer, ich nenne es mal liebevoll, Gesundheitsblase oder Gesundheitsbubble, genug Menschen, die Medikamente ablehnen, weil Pharma hier, Pharma da. Und ich sehe auch viele Dinge super kritisch, nicht falsch verstehen. Aber was ich schon mal klipp und klar sagen will, wenn jemand hardcore psychotisch ist und es gibt halt keine alternativmedizinischen Ansätze, das runter zu regulieren, was soll denn dieser Mensch keine Antipsychotika nehmen? Das ist doch einfach Quatsch.
Ja.
Also von dem her einfach die Demut zu haben, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann einfach das machen, was naheliegend ist, nämlich dafür sorgen, Mensch muss schlafen, Mensch muss Gehirnaktivität drosseln.
Ja.
Und wenn das halt nur mit einem Pharma-Produkt, wie sie alle heißen, Abilify, Quetiapin, Olanzapin, wenn das halt nur damit geht und man dadurch 30 Kilo zunimmt, ist blöd, ist nicht cool.
Mhm.
Ich würde mich auch freuen, wenn irgendjemand ein tolles Medikament erfindet, das null Nebenwirkungen hat. Ich wäre die Erste, die es daheim als Notfallmedikament auf Lager nimmt. Aber viel schlimmer ist doch, du bist psychotisch, baust im schlimmsten Fall einen Autounfall, wo jemand Fremdes zu Schaden kommt, wo vielleicht deine Liebsten zu Schaden kommen oder du selber stirbst.
Ja.
Und da muss man sich halt auch einfach mal klipp und klar fragen, was ist jetzt der Worst Case, dass ich jetzt so eine blöde Tablette nehme, die mir jetzt halt einfach die nächsten 4 Wochen helfen wird. Oder dass ich einen Autounfall baue.
Mhm. Absolut.
Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber es ist ja auch ein drastisches Thema.
Ja, ja. Also es ist ja auch das, was wir eben sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch und die individuelle Situation betrachten und sich dann überlegen, eben, was ist Worst Case, was ist jetzt einfach wichtig, jetzt kann sich ja wieder ändern, du hast es ja auch wieder abgesetzt, oder? Also es ist ja dann nicht in Stein gemeißelt für immer. Und dort wirklich auch zu differenzieren. Und da den Weg zu finden, oder?
Oder ich gebe euch ein ganz konkretes Beispiel, das illustriert es schön. Mein Mann und ich haben letztes Jahr im November eine große Fernreise gemacht mit wirklich sehr, sehr großer Zeitverschiebung. Ich hatte da unheimlich Respekt vor, weil auch zum Thema Risikofaktoren für Psychosen gröbere Zeitzonenwechsel und auch Klimazonenwechsel sind mit Vorsicht zu genießen. Also jetzt mal eben vom skandinavischen Winter in, konkret bei uns die australische Sonne, das ist schon ein Cut. Ne?
Mhm.
Und ich war wirklich innerlich so auf Hab-Acht-Stellung. Ich habe meine Notfallmedikamente dabei gehabt. Ich war auch wirklich der festen Überzeugung, ich nehme die. Auch wenn ich sie nicht brauche, ich nehme die. Ich habe die dabei und ich nehme die. Dann habe ich aber geschlafen wie ein Baby, also trotz Zeitverschiebung. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt beruhig dich mal wieder, du brauchst sie halt nicht.
Ja. Mhm.
Du hast sie dabei, du brauchst sie nicht. Ja. Alles gut, beruhige dich.
Mhm.
Aber auch zu verstehen, dass ich mich da auch selber so hochgepeitscht habe, ich hatte ja einen sehr, sehr guten Grund. Mhm. Also da vielleicht auch mal der stille Aufruf an alle, lernt auch eine gesunde Empathie für euch selber zu haben. Und gesunde Empathie heißt ja nicht, ich lasse mir alles durchgehen, sondern gesunde Empathie heißt halt auch, ich verstehe, das ist jetzt ein großer Schritt, nach all diesen mentalen Grenzerfahrungen so eine Fernreise zu machen. Ich meine, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, so nach dem Motto, ich darf so eine Reise gar nicht mehr machen, weil es einfach nicht zu empfehlen ist. Also vielleicht auch, dass das mal Außenstehende einschätzen können, wie ernst ich das nehme, wäre für mich okay gewesen.
Okay.
Hey, Europa ist auch schön.
Ja.
Also so, ich muss nirgendwo hin. Ich kann auch einfach zu Hause bleiben, solange ich weiß, ich kriege sowas nicht mehr. Aber, und jetzt kommt ja wieder das Thema Lebendigkeit, wenn ich halt merke, hey, nee, mit ganz, ganz viel Hilfe von außen und halt eigener Arbeit, ich bin jetzt wieder auf einem grünen Zweig, ich kann sowas wieder machen. Niemand muss sowas machen, es ist ja der absolute Luxus. Aber ich kann es machen, ja, dann mache ich es doch.
Ja.
Aber auch dann mache ich es auch ohne schlechtes Gewissen.
Ja, ja. Ja. Oder so die Freiheit wieder auch ein bisschen zurückzuerobern oder
ja,
so.
Ja, total.
Ich glaube, das ist dann auch noch ein wichtiger Teil dieses Prozesses, dass irgendwie auch wieder Schritt für Schritt in seinem Tempo, aber auch ein Stück weit hinter sich zu lassen, sich nicht mehr nur damit zu identifizieren, nicht immer Angst haben, es kommt gleich wieder.
Genau.
Das ist, und trotzdem gesundes, gesundes Bewusstsein dafür, dass ich einerseits über den Berg bin und andererseits achtsam bleiben darf. So, oder? Also wir sind ja alle verletzlich, also es kann ja immer was kommen. Oder?
Ganz
also
genau.
Sowieso.
Das hast du jetzt wunderschön gesagt und das ist für mich auch gerade ein super aktuelles Thema, weil Stichwort Familiengründung, ja, es ist ein persönliches Thema und ich finde auch, das ist ein Thema, wo man sehr oft ungefragt mit Meinungen konfrontiert wird. Ich kann für mich offen und ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht die Erfolge therapeutisch erzielt hätte, die ich erzielt habe oder erzielen durfte, ja, ich sehe das jetzt auch nicht komplett als Eigenleistung, das war ja auch viel Glück, Zufall, dass das jetzt alles so zusammenkam, ne? Ich hätte keine Kinder haben wollen. Warum nicht? Weil ich es einem Kind nicht zumuten möchte, mit einer psychotischen Mutter klarzukommen. Ja. Weil auch da wiederum, da kommt ein kleines Wesen, das kann und muss sich nicht ab Tag 1 selber regulieren, das braucht stabile Eltern. Und ich sehe da schon eine Verantwortung, kann man die Stabilität geben oder nicht? Und wenn nicht, dann halt nicht.
Ja.
Und da bin ich halt fertig.
Ja.
Und ich verstehe auch, dass da andere Sichtweisen gibt und es gibt auch heroinabhängige Mütter mit Psychosen, die trotzdem teilweise in der Psychiatrie Kinder kriegen. Es gibt ja auf der Welt nichts, was es nicht gibt.
Absolut.
Aber es gibt ja auch ein, was möchte ich? Ganz konkret bei dem Thema Kinderwunsch, was möchte mein Partner und wie entscheidet man sich? Ja? Und ich kann Stand jetzt sagen, ich habe wirklich alles gegeben, um das mit einem soliden Fundament machen zu können.
Ja.
Trotzdem habe ich keine Garantie.
Ja.
Was mache ich? Ich plane einen Notfallplan. Und da werden jetzt Leute wieder lachen, weil auch Pläne können ja so eine Ausfluchtstrategie sein. Ich finde aber, es gibt Themen, da kannst du es dir nicht leisten, keinen Plan zu haben.
Ja.
Ich möchte nicht in der Akutphase mit einem kleinen Kind oder Säugling bei Adam und Eva anfangen, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich psychotisch werde.
Ja.
Das mache ich nicht.
Ja.
Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich Angst davor habe, dass es so eintritt. Ich bereite mich einfach nur vor, sollte es so sein. Dann gibt es ganz klare Abläufe, wie was zu sein hat, wer was entscheiden darf. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt auch mal zeitnah noch einiges verschriftlichen, damit dann auch kein, selbst wenn ich dann in einer leicht manischen Phase wieder andere Meinungen vertreten sollte, damit einfach klar ist, nee, so Maximiliane hat einfach im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte die und die Vorkehrungen getroffen. Sollte der Extremfall eintreten, dann greift das und nicht das.
Ja, also sehr bewusste Herangehensweise wieder sehr. Und das gibt ja dann auch wieder diese Entspannung, diese Ruhe ins System, dann zu sagen, jetzt machen wir das und wir gehen vom Besten aus und haben vorgesorgt, falls was schief gehen würde, oder?
Total.
Ja, mega schön.
Und ich denke mir auch manchmal, das ist so eine Albernheit in der westlichen Welt. Ja? Für alles musste irgendein blödes Zertifikat oder eine Prüfung ablegen. Kinder kriegen darf jeder.
Ja. Ja.
Also ohne Witz, ich denke mir das so oft.
Ja. Das ist halt schwierig umzusetzen.
Ja. Ja.
Also ich glaube, wir könnten noch ewig diskutieren, aber so die Hauptbotschaft ist schon so, hey, was würdest du sagen, was ist so deine Hauptnachricht an alle, die das hören? Was ist denn die Essenz?
Ich würde sagen, nimm dein Schicksal an und finde dich nicht damit ab.
Wow. Das ist stark.
Sehr.
Ja.
Sehr ein schöner Abschluss. Ich möchte noch kurz eine letzte Frage an dich stellen. Was bedeutet jetzt gerade für dich so sinnvoll leben? Also an was hast du Freude? Was bewegt dich gerade ein bisschen außerhalb von?
Sinn vor Leben heißt für mich früh gerne aufstehen. Und für mich ganz persönlich heißt es auch wenig Fixtermine, viel Raum für was auch immer an dem Tag kommen mag. Und vor allem jeden Tag aufs Neue immer wieder fürs Draußensein entscheiden. Mhm. Also auch bei schlechtem Wetter, bei kaltem Wetter einfach wirklich konkret, also mein Mann und ich habe es ja erwähnt, leben in Schweden. Das ist so eine schöne Kultur auch von sich im Winter mit Freunden, um ein Feuer zu versammeln, irgendwie einen heißen Tee oder Glühwein zu trinken und einfach wirklich zu schätzen, was hat man jetzt und möglichst viel Zeit draußen verbringen. Das ist für mich sinnvoll Leben.
Schön.
Sehr schön. Ja, mit dem schließen wir ab. Wenn ihr Fragen habt, schickt die an Jasmin, die leitet sie dann weiter oder du wirst direkt kontaktiert.
Wir verlinken genau. Auch eure Arbeit, dass man euch findet.
Genau.
Vielen Dank euch beiden für dieses echt für mich auch sehr besondere Gespräch heute. Ich habe mir das ja gut überlegt, überhaupt mit dem Thema rauszugehen. Aber ich habe mir auch gedacht, feige sein ist nicht. Vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen. Ja.
Hey, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Also das ist unglaublich wertvoll. Ich würde sagen, also für uns schon, aber
einfach mal auch diese Sicht zu hören. Ja,
ja, und so wirklich so diese Kernbotschaft, hey, nimm dein Schicksal an, aber, wie hast du das gesagt?
Und finde dich nicht damit ab.
Und ich glaube, das ist so, ganz, ganz was Wichtiges und mega schön zu hören, wie du das gemacht hast. Vielen, vielen lieben Dank.
Dankeschön. Ja. Und für die betroffenen Sicht müsste aber echt noch Martin einladen. Das konnten wir heute nicht ab. Nein. Ganz ehrlich, wieder zum Thema Aufgabentrennung. Ich bin ja auch in dem Fall keine Angehörige, ich bin einfach Betroffene, das reicht. Ja.
Genau. Wunderbar, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.